was für Rezepte, Rezepte, die einen mehrere Jahre lang begleitet haben in der Küche, auch im Restaurant, die natürlich auch manchmal ein bisschen kompliziert sind, aber wo ich dachte, Mensch, das kann man den Gästen noch mal zumuten. Es gibt so viele Hobbyköche, die das gerne mal ausprobieren möchten. Eins kommt mir ganz besonders in den Sinn, das ist der gefüllte Ochsenschwanz zum Beispiel. Ochsenschwanz kennt man ja dann im Prinzip nur als Suppe.
Ja.
Und das ist ja so ein ziemlich langes Teil. Vorne dick, hinten ganz dünn. Und wie fülle ich den jetzt?
Liebe geht durch den Magen, besagt ein Sprichwort. Mit dem Landgasthof Backers in Twiest gibt es für liebevoll zubereitete Speisen zum gemeinsamen Genießen eine kulinarisch ausgezeichnete Adresse, die seit mehr als 175 Jahren im Familienbesitz ist. In unserem Gespräch stellen Helmut Backers und sein Sohn Hendrik die 40-jährige Geschichte des Restaurants vor. Und sie erklären, wie sie Slow Food im Familienbetrieb tagtäglich aufs Neue umsetzen. Wir gewähren dir einen Blick in die regionale Küche und sprechen über hochprozentige Produkte im Naturpark Moor. Na denn, Prost! Slow Food im Emsland regional genießen ist auf eurer Internetseite zu lesen. Was versteht man unter Slow Food?
Tja, das ist natürlich schwierig zu erklären. Der Slow Food Aspekt ist, dass man sauber und fair mit den Produkten und mit den Erzeugern umgeht. Das heißt, wenn ich ein tolles, sauber produziertes Produkt habe, muss ich dafür zum Beispiel auch den Produzenten fair dafür bezahlen. Das heißt, hier geht es nicht um Billigproduktion von Lebensmitteln, sondern um hochwertige Produkte aus der Region, die wir suchen müssen und dann versuchen im Restaurant dann halt durch Rezepte und Gerichte zu verkaufen.
Mit welchen regionalen Lebensmitteln arbeitet ihr?
Mit Reh, Schwein, Rind, Gemüse, Kräuter. Die sind hier im nächsten Umkreis. Und dann gibt es noch Fisch, Zuchtfische allerdings, keine Gefangenen aus den Flüssen. Zuchtfische in Osnabrück und in Westerkappeln. Und das sind die wichtigsten, die wir eigentlich haben.
Und was ist bei euch bei der Verarbeitung von Fisch und Fleisch, was gerade auch das Wild auch angesprochen, besonders wichtig in dem Zusammenhang?
Die Jäger bringen uns das zum Beispiel das frisch aufgebrochene Wild in ganzen Tieren, die wir dann hier in der Küche komplett verarbeiten. Genauso ist dann die Zusammenarbeit mit dem Emser Moor Museum zu erwähnen, wo wir Lämmer bekommen, die einmal im Jahr geschlachtet werden. Das sind dann bis zu 10, 14 Stück. Oder die Schweine von Bunten Bentheimer. Schweine, die wir auch vom Moor Museum bekommen. Wir haben da so eine Kooperation zum Beispiel, dass Teile von den geschlachteten Schweinen als Wurstwaren und Schinken und Bratwurst zum Beispiel im Emsland Moor Museum bleiben, da im Café. Und das, was sie nicht verarbeiten können, so wie Schinken, Schweinerücken, Koteletts und sowas und Bratenstücke, die dann bei uns in der Küche landen. Dann haben wir Fische, beziehen wir auch im Ganzen. Man macht dann aus den Fischen dann die Filets und aus dem Rest macht man dann einen Fond und Fischsuppe und kann das natürlich so auch das ganze Tier verarbeiten.
Wunderbar. Hinter dir im Regal an der Rezeption sieht man Gläschen und Fläschchen. Was hat das mit den Produkten auf sich? Sind es eure?
Das sind unsere Produkte, zum Teil auch, um wieder um zum Thema zurückzukommen, Slow Food, ganze Tiere. In einigen diesen Produkten sind zum Beispiel Rehbolognese von den Rehen. Es gibt da so Fleischteile, die man als Hack verarbeitet und Rehbolognese. Dann haben wir da Fichtenspitzensirup. Wir sammeln Ende Mai, Anfang Juni die ersten grünen Triebe von den Fichten und machen daraus einen Sirup, der ist so ähnlich wie Honig zu verarbeiten oder zu verwenden auch. Dann haben wir so Brotretternudeln. Das heißt, wir verarbeiten das Brot, was wir selber backen und den Gästen auch zur Vorspeise servieren. Und die Reste davon trocknen wir und arbeiten mit der Pasta-Manufaktur Pasta Grande zusammen. Und die machen für uns aus unserem Panierbrot Nudeln. Das ist wieder nachhaltig gedacht.
Genau, also das Brot, was abends nicht gegessen wird, haben ein halbes Baguette zu viel aufgebacken. Klar kann man das nochmal weglegen, nächsten Tag nochmal neu aufbacken oder man macht Klöße davon.
Semmelknödel davon.
Honig steht da noch?
Genau, wir haben noch Honig bei uns im Regal. Das sind unsere eigenen Bienen, beziehungsweise wir haben bei uns im Garten zwei Bienenvölker stehen. Die werden von einer Imkerin betreut, das ganze Jahr. Und wir kaufen dann den kompletten Honig, der dadurch gesammelt wird, ab. Der wird abgefüllt in Gläsern, wir etikettieren den und dann kann man den hier bei uns kaufen. Und unsere Hotelgäste natürlich bekommen den Honig morgens zum Frühstück.
Und steht natürlich auf der Speisekarte als Dessert, jetzt im Moment als Parfait vom Sommerhonig mit Zwetschgenkompott.
Genau.
Da kriegt man gleich Hunger. Und ich habe auch auf eurer Internetseite gesehen, dass ihr einen Gin selbst hier zusammenbraut, hätte ich das gesagt.
So ungefähr.
Wer war von euch beiden, wer hat es erfunden und wer hatte die Idee dazu, das umzusetzen?
Die Idee hatte ich im letzten Herbst oder Spätsommer, Herbst und hat gesagt, wie wäre es denn mal, wenn du vielleicht einen eigenen Gin kreieren würdest, so in der Art. Ja, und das ist dann von Hendrik aufgenommen worden.
Ja, ich glaube, ich muss da einmal ein bisschen weiter ausholen. Also bevor ich hier zurück zum Twist gekommen bin, habe ich in Münster gearbeitet und dort habe ich habe als Barkeeper gearbeitet und nebenbei habe ich mit einem Freund eine Spirituosen- und Likörmanufaktur aufgebaut. Habe das auch mehrere Jahre lang mit ihm gemacht. Als ich dann zurück zum Twist gegangen bin, habe ich gesagt, ja, wir machen das noch zusammen weiter. Wir können uns ja einmal im Monat treffen, aber nach wenigen Tagen hat man direkt gemerkt, ja, das klappt nicht. Ich habe meine Anteile dann abgegeben. Mein Freund Jens macht das immer noch weiter, alleine. Aber wenn ich zum Beispiel was brauche, irgendwie einen eigenen Likör, eine eigene Spirituose, dann produziert er das natürlich weiterhin für mich.
Der direkte Data ist noch da.
Genau. Und so ist es auch angefangen. Schon für unsere 175-Jahr-Feier haben wir einen eigenen Orangenkräuterlikör hergestellt. Den haben wir auch dort drüben im Regal. Und als dann jetzt 5-6 Jahre später wir nicht die 175-Jahr-Feier hatten, sondern die 40-Jahr-Feier dieses Jahr für unser Restaurant, weil meine Eltern seit 40 Jahren das Restaurant, so wie es jetzt besteht, betreiben, haben wir gesagt, okay, jetzt können wir was Eigenes, nochmal was machen, irgendeine Jubiläumsedition. Aber jetzt ein Jubiläums-Gin zu machen, wo drauf steht 40 Jahre und daneben einen Likör zu haben, der 175 Jahre ist, das wäre irgendwie komisch. Das müsste man zu sehr erklären. Deswegen war meine Überlegung, Gin ist schon schön. Und wie nennen wir das Ganze? Und dann haben wir ein bisschen weiter überlegt. Wenn wir den jetzt einfach nur Backers Gin genannt hätten, dann hätte man drei Restaurantgäste, die es interessant fänden. Wenn man den Twister Gin genannt hätte, dann hätten schon die Lingner und die Meppner gesagt, was soll ich mit Gin vom Twist? Wenn ich den Emsland Gin genannt hätte, hätte jeder
Grafschafter... Hätte Hanselinde gesagt, Moment mal, dann geht noch was.
Oder jeder Grafschafter hätte gesagt, brauche ich nicht aus dem Emsland.
Ja, stimmt.
Deswegen haben wir einen überregionalen Begriff auch gesucht, der aber auch zum Thema passt. Deswegen ist es der Feenland Gin geworden, auch mit der niederländischen Schreibweise. Sieht erstmal ganz schön aus und das Besondere an dem Gin ist auch, dass wir Botanicals, also Zutaten verwenden, die so hier auch in unserer Moorlandschaft wachsen. Also zu den normalen Gin-Botanicals, die drin sind, Wacholder natürlich, Angelika-Wurzel, Kardamom, ein bisschen Zitronenschalen, ist auch zusätzlich noch Heidekraut mit drin. Wacholder wächst hier natürlich auch im Emsland, dann Holunderblüte und Birkenblätter. Natürlich nicht hier aus dem Moor, ist Naturschutzgebiet. Hier darf ich nichts pflücken, dann wäre es das erste und letzte Mal.
Ja.
Aber dieser Gin, der hier, den wir jetzt uns so ausgedacht haben und hier verkaufen, der hätte hier vor 100 Jahren genauso auch destilliert werden können. Und das war unsere Idee. Weil irgendein Gin mit irgendwelchen super exotischen Zutaten, das kann halt jeder, das macht auch jeder. Man kann sich ja heutzutage alles bestellen von überall her. Aber wirklich ein Gin, der hier auch zur Region passt, das war irgendwie ein bisschen stimmiger für uns.
Wie würdest du den Gin vom Geschmack her beschreiben? Was macht ihn so authentisch, dass das eben zum Feenland und zum Twist passt?
Ja, er ist klassisch, herb, ein bisschen rau. Also ja, der gerne Gin trinkt, der er kriegt einen klassischen,
wie der Twister halt.
Er kriegt einen klassischen, ehrlichen Gin. Nicht mehr und nicht weniger. Also er ist nicht, er ist vielleicht ganz bisschen blumig-fruchtig durch die Holunderblüte. Aber es ist, ja, es ist, wenn man einen ganz normalen Gin Tonic, also einen ehrlichen, kräftigen Gin Tonic haben möchte, dann ist der perfekt. Hat 42%. Normal sind so 40. Mhm. Er muss mindestens 37,5 haben, damit er Gin heißen darf. Deswegen haben wir so eine entspannte Mitte gewählt. Ja, ehrlich wie das Emsland auch.
Wunderbar. Mehr muss man nicht dazu fügen. Herzlichen Glückwunsch übrigens zum Geburtstag, zu 40 Jahren Restaurant. Wie hat das damals angefangen, Helmut?
Tja, die Liebe hat mich zum Twist geführt. Also Irene, meine Frau, hat ihre Ausbildung zur Köchin damals in Dortmund gemacht, auf dem Fernsehturm. Und da bin ich 1982 als neuer Koch angefahren, weil damals die Fünf-Tage-Woche eingeführt worden ist in den Restaurants. Und dann war sie auf einmal da. Und hat mich dann 2 Jahre später mitgenommen zum Twist und gesagt, hier machen wir was Neues.
Das Haus gibt es ja schon
lange.
Wahrscheinlich hat es damals mit der Kneipe hier angefangen. Oder gab es die Zimmer damals auch schon?
Nee, wir müssen ganz, ganz weit zurückfahren. Ja. Wir haben ja...
Ihr habt ja eine Historie mit 175 Jahren.
175 Jahre Backhaus hinter uns. Angefangen hat das ja alles mit einer Schmiede und einer Kneipe im Prinzip. Und das Wort Oppenbüld hier, Kirchstraße, kommt ja nicht von ungefähr, weil Oppenbüld heißt ja Erhöhung im Prinzip. Und nebenan ist ja die Kirche. Das heißt, sonntags morgens haben sich die Menschen hier getroffen für den Kirchgang, auf der Diele fein gemacht, sind dann zur Kirche und dann zurück und haben ihre Pferde versorgt. Der Hufschmied war da, der konnte Hufeisen reparieren oder neu beschlagen. Und gleichzeitig wurde dann hier getanzt, gefeiert und gegessen. Das ist im Prinzip der Ursprung gewesen. Das hat sich dann in den letzten Jahrhunderten, sagt man Jahrhunderte? Nee, ne?
Kann man doch, sagen. Die hat man ja.
Ja, doch, einiges. Ja. Fast so weiterentwickelt. Bis in den Mitte der 80er Jahre war also hier Kneipe und großer Saalbetrieb für Großveranstaltungen. Was heißt Hochzeiten bis 200 Personen und alles, was so anfühlt. Geburtstage, Beerdigungen, das, was so auf dem Dorf gefeiert wurde.
Das war ja früher normal. 200 Leute, das
ja,
war
ja nichts.
Immer zusammen, ja.
Ja.
Getrunken. Wenn gefeiert wird, dann auch richtig.
Genau. Und dann kam, ich weiß gar nicht, wer die Idee zuerst hatte, mein Schwiegervater hatte die Idee, wenn wir denn hier hinkommen würden zum Twist, dann könnte man natürlich ein Restaurant machen und 2 Kegelbahnen im Garten. Das war so ein Plan, den ich dann gleich verneint hatte. Bitte keine Kegelbahn, weil Kegelbahn gibt es hier reichlich. Dann lieber ein anständiges Restaurant. Und so hat sich das entwickelt. Wir hatten dann also im Mai 85 mit dem Bau begonnen und waren dann quasi zum 1. Dezember fertig und hatten Eröffnung mit dem Restaurant. Und die 5 Hotelzimmer sind erst dann ein halbes Jahr später fertig geworden, also Anfang 86. Und dann hat sich das so weiterentwickelt.
Und seid ihr mit diesem Konzept einer gewissen Tradition auch verpflichtet, eben weil schon für euch ein paar Generationen hier zugange waren?
Also das Restaurant an sich, so wie es besteht, war zu dem Zeitpunkt neu. Vorher war hauptsächlich der Kneipenbetrieb und der Saalbetrieb das Hauptstandbein. Die Schmiede hat sich vorher schon quasi abgekoppelt. Also man muss dazu sagen, mein Opa, Bernhard Backers, der hatte noch einen älteren Bruder. Und mein Urgroßvater hat halt die Schmiede und die Kneipe betrieben. Und es war ja immer so, der älteste Sohn kriegt erstmal das Hauptgeschäft. Das heißt, der hat die Schmiede bekommen. Das fand mein Opa damals auch doof, weil der wollte eigentlich auch gerne Schmied werden. Aber für ihn blieb dann quasi die Kneipe und so ein bisschen die Landwirtschaft so ein bisschen über. Und die Schmiede sieht man immer noch, weil gegenüber ist noch Maschinenbau Backers. Das ist quasi aus der Schmiede entstanden. Und mein Opa hat sich dann gedacht, okay, dann bin ich halt hier auf der anderen Straßenseite und ich mache dann halt den Kastorf Backers weiter. Und dann erst als meine Mutter dann aus Dortmund mit meinem Vater zurückkam, ja, ist es so entstanden oder daraus das entstanden, was wir jetzt hier haben.
Und als ihr mit dem Restaurant angefangen habt, gab es dann quasi erst die gute deutsche emsländische Küche oder war dann auch schon gleich das Konzept da, da nee, weiterzumachen?
Nein, nein, also das...
Das muss ja wachsen auch.
Also gute deutsche Küche schon mit einigen ja, Sachen, interessanten Sachen, Neuheiten, die man aus der Stadt halt mitgebracht hat, ja, ne? Also ich bin in Frankreich gewesen, in der Schweiz gewesen und dann in Süddeutschland und da bringt man dann schon mal so Sachen mit, die man hier nicht so kannte, die dann auch dann sofort aufgefallen sind, dass es was anderes war. Aber dann hat man sich dann so die ersten Jahre weiterentwickelt, bis man merkte, es gibt ja noch viele andere Kollegen um uns herum, die eine ähnliche Küche fahren. Und wenn sie so einen großen Schwarzwälder Kirschkuchen haben mit 12 Stücken und sind zu viert, dann müssen sie sich den teilen, bleiben nur für jeden 3 übrig. Also haben wir uns gedacht, werden wir vielleicht einen anderen Weg gehen. Und irgendwann mal hatte ich dann ein Kochbuch von Henriette Davidis in der Hand. Das muss Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Das ist unsere größte, berühmteste deutsche Kochbuchautorin gewesen. Von 1885 hat sie die ersten Kochbücher geschrieben. Und das hat mich so fasziniert, dass sie mit den quasi mit den Produkten, was es jetzt gibt, in der Saison gibt, eine Haushaltsküche geführt hat bei einem Pfarrer mit vielen Kindern. Und es hat funktioniert. Ich brauchte keine Erdbeeren im Winter kaufen, keine Heidelbeeren aus Chile importieren und solche Sachen, sondern ich bin mit dem ausgekommen, was die Natur uns gegeben hat. Und das hat mich so fasziniert, dass es sowas gibt oder sowas möglich ist und habe dann versucht, die Küche in langsamen Schritten zu ändern. Auf diesem Weg Richtung Slow Food im Prinzip.
Mhm. Und welcher Typ Gast, wenn es ihn gibt, kommt zu euch ins Restaurant und lässt sich hier mit einem abendlichen Menü verwöhnen? Wie lässt sich das beschreiben? Wer kommt zu euch?
Genießer.
Genau, also Gäste, die gerne Zeit und Zeit zum Essen haben und das gerne genießen wollen. Also den Restaurantbesuch schon als Erlebnis sehen und nicht nur zum satt werden.
Das stimmt. Und ihr habt ja jetzt, sagen wir mal, in Anführungszeichen so viele Köstlichkeiten hier im Betrieb, Produkte, mit denen ihr arbeitet. Tut's da das einfache Butterbrot am Morgen oder am Abend nochmal? Oder wie tickt ihr so?
Ja klar, ich habe auch ein Körnerbrot mit Butter gehabt und ein bisschen Salami drauf.
Ja.
Käse aus dem Emsland natürlich oder aus der Grafschaft gehört dazu. Und Kaffee auch aus der Region.
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, bei vielen Berufen so. Also ich glaube, ich kann das von der Bar sagen. Ich glaube, jeder Barkeeper, bevor er sich abends einen Cocktail macht, trinkt er das übliche Feierabendbier.
Ja.
Und die meisten Köche, die ich kenne, da...
Essen auch mal eine Pommes rot-weiß, ja,
genau,
abends.
Genau, die sind schon froh, wenn die abends was Warmes essen und sich das noch warm machen und nicht einfach kalt.
Ja.
Das stimmt. Neben dem Restaurant habt ihr ja auch im Landhausstil, sage ich jetzt mal, wunderschöne Zimmer, die ihr anbietet. Was unternehmen eure Gäste, während sie hier sind? In und Twiest und um Twiest herum?
Ja, das ist auch eigentlich ganz unterschiedlich. Also viele natürlich im Sommer fahren Fahrrad, leihen sich entweder Fahrräder bei uns oder bringen diese mit, fahren dann auch durch die Nähe zu den Niederlanden rüber. Da sind die Fahrradwege meist noch ein bisschen schöner und besser. Und von hier aus, da wir in Twiest wirklich in der Mitte vom Naturpark Moor sind, ist eigentlich hier ein sehr guter Startpunkt in alle Richtungen, ob man jetzt nach Meppenlingen oder in die Niederlande möchte. Dann gibt es auch mittlerweile immer mehr Gäste, die wandern gehen. Wir haben ja das Glück, dass mittlerweile einer der schönsten Wanderwege Deutschlands auch durch Twiest führt oder durchs Emsland. Das ist der Hünenwanderweg, der geht von Osnabrück bis rüber nach Emmen. Und auch für die kalten Monate, wenn das Wetter jetzt nicht ganz so schön ist wie jetzt gerade, so ein bisschen bewölkt, trauen sich immer mehr Menschen ins Emsland, um alles andere zu besichtigen. Sei es das Moormuseum in Geeste oder man fährt mal nach Sögel und besucht dort unser Jagdschloss. ja, das Emsland wird immer interessanter auf jeden Fall, auch für ja, deutsche Touristen. Twies wird auch mal. Genau, 60. Das ist ganz einfach. Mein Papa ist in der Küche mit seinem Team und ich bin gar kein Koch. Aber viele fragen mich immer, ob ich auch koche. Aber ich bin eigentlich gelernter Hotelfachmann. Das heißt, ich kümmere mich um alles andere. Das heißt, ich stehe nachmittags hier vorne an der Rezeption, checke die Gäste ein oder vormittags mache ich ein bisschen Buchhaltung, die Reservierung, kümmere mich ums Eindecken und dann abends im Restaurant oder im Veranstaltungsraum mit meinem Kollegen Tobias um die Gäste.
Von euch beiden gibt es ein Kochbuch. Ja. Das heißt, sagen wir mal, das verläuft unter dem Motto regional genießen. Wer hat da wen inspiriert und wie schwer sind euch die Entscheidungen gefallen, welche Gerichte tatsächlich da ins Buch kommen?
Also, ich sag mal so, das ist das zweite Kochbuch von meinem Vater und ich durfte beim zweiten mitmachen.
Und ich muss dazu sagen, Hendrik war damals noch in Münster als Barkeeper tätig und mir kam dann irgendwann mal beim Kochbuchschreiben die Idee, vielleicht gibt es da passende Getränke dazu vom Barkeeper, irgendwelche Cocktails oder sowas. Und dann haben wir das Thema aufgegriffen und er hat dann quasi im Anhang hinten dran, ich glaube, mehrere Rezepte über Cocktails, auch von regionalen Produkten, von bekannten Brennereien aus Haselünne mitverarbeitet und die dann halt hinten präsentiert.
Genau, das war so die Idee.
Ja.
Was wäre jetzt zum Beispiel mal so ein Cocktail? Mach uns mal ein bisschen den Mund fristrig.
Also das Einfachste, was ihr ja zu Hause nachmachen kann, was auch, wo man gar nicht drauf kommt, ist Gin und Tonic kennt ja jeder, aber man kann wunderbar auch einfach mal einen Williamsbrand oder eine Himbeere als Geist nehmen und da Tonic drauf gießen. Da kriegt man ein wunderbares Getränk, genauso wie schmeckt dann nicht nach Gin, schmeckt dann dementsprechend nach Himbeere oder Birne. Und das ist eigentlich eine super einfache Idee, um schnell mal was Außergewöhnliches auch zu Hause zu machen, um ein paar Gäste zu überraschen.
Und welche Gerichte haben es ins Kochbuch geschafft, dass so ein Otto-Normalverbraucher wie ich sagen kann, yo, ich schwinge heute Abend den Löffel und mache mal was Besonderes?
Was für Rezepte? Rezepte, die einen mehrere Jahre lang begleitet haben in der Küche, auch im Restaurant, die natürlich auch manchmal ein bisschen kompliziert sind, aber wo ich dachte, Mensch, das kann man den Gästen noch mal zumuten. Es gibt so viele Hobbyköche, die das gerne mal ausprobieren möchten. Eins kommt mir ganz besonders in den Sinn, das ist der gefüllte Ochsenschwanz zum Beispiel. Ochsenschwanz kennt man ja dann im Prinzip nur als Suppe.
Ja.
Und das ist ja so ein ziemlich langes Teil, vorne dick, hinten ganz dünn. Und wie fülle ich den jetzt? Das ist die Frage, genau. So ein Ochsenschwanz, ich erkläre mal ganz kurz.
Ja, mach gerne.
Hat so einzelne Segmente, die sind dann so 5-6 Zentimeter dick. Dazwischen ist Knorpel, das kann man so durchschneiden, muss man gar nicht hacken. Dann muss man das ganze Teil wie so ein Schmorbraten schmoren, dauert 2 bis 3 Stunden. Und dann kann man das Fleisch von diesem, muss man sich so eine Art Wirbelsäule vorstellen, so ähnlich so ablösen. Und dann kommt im Prinzip dahin, wo der Knochen war, kommt eine Semmelknödelmasse. Und man formt quasi das Fleisch mit dieser kleinen Semmelknödelkugel drumherum, dass es wieder aussieht wie so eine große Scheibe. Dann haben wir das gegart, also in Folie gepackt, gegart und Soße gezogen. Und dann hat man dann einen gefüllten Ochsenschwanz.
Und was isst man dann dazu?
Ich habe die Beilage ja schon innen drin. Da habe ich ja einen Semmelknödel drin, also Soße. Und dazu gibt es Gemüse und Pilze, Pfifferlinge oder Steinpilze jetzt in der Saison. Oder halt Rotkohl, Rosenkohl, das, was kommt.
Ja.
Ja. Ich habe aber jetzt einfach nichts vorbereitet.
Nein.
Ich kann jetzt auch nicht in die Küche gehen, schnell was holen. Nein.
Es gibt tatsächlich auch viele Gerichte im Kochbuch, die wir immer noch, also weiterhin auch im Restaurant anbieten. Das heißt, ganz oft sage ich den Gästen auch, ja, dieses Gericht, was sie gerade essen, finden sie übrigens auch in unserem Kochbuch. Und wir versuchen es natürlich auch immer identisch anzurichten, damit ja auch der Wiedererkennungswert dann direkt da ist, dass man sagt, ach Mensch, das habe ich ja gegessen, das will ich gerne auch mal vielleicht zu Hause ausprobieren.
An dieser Stelle möchte ich kurz Danke sagen, dass du bis hier dabei geblieben bist. Höre doch auch gerne in unsere weiteren spannenden Folgen rein. Wenn du magst, folge doch auch gerne diesem Podcast und lass uns eine gute Bewertung da. Das hilft am Ende auch unseren Podcast-Gästen. Also nochmal, herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß beim Hören.
Und wie lasst ihr euch inspirieren, entweder für ein Getränk oder ein neues Gericht auf der Karte? Was, ihr habt ja schon quasi alles verbraucht an Produkten und was so da ist. Aber man muss ja auch nochmal den Gästen was Neues bieten.
Ja, ja. Also ich glaube, wir haben eine ziemlich lange Liste an Gerichten, die wir gerne so das Jahr über kochen.
Okay.
Und es ist manchmal, glaube ich, schwieriger für uns auszuwählen, welche wir jetzt nicht schaffen, für die Saison zu kochen. Zum Beispiel, wir haben ein Gericht mit Pfifferling als Beispiel. Oder wir haben viele Gerichte mit Pfifferling. Und müssen dann entscheiden, ja, wir machen dieses Gericht, dieses machen wir, dieses nicht. Oder irgendwelche Gerichte haben wir lange nicht gekocht, dass wir sagen, ach, das können wir auch mal wieder auf die Karte setzen.
Ein Revival sozusagen.
Genau. Also oft haben wir eher das Problem, dass wir zu viele Gerichte haben im Kopf, die wir gerne mal wieder auf die Karte setzen wollen, als dass wir Platz haben. Weil wir lassen unsere Karte bewusst immer relativ klein. Also wir haben so 5, 6 Vorspeisen, 5, 6 Hauptgänge und dann 3, 4 Desserts auf der Karte. Ein Menü. Einmal klassisch, einmal vegetarisch, auf Anfrage auch vegan, ist gar kein Problem. Und ja, wir wechseln auch sehr, sehr häufig. Also eine Karte, so wie sie mittwochs ist, ist sie nie sonntags. Also mindestens ein Gericht ist dann schon wieder ausgetauscht worden.
Das Wiederkommen lohnt sich.
Auf jeden Fall.
Ja, das liegt quasi daran, dass die Produkte, die wir haben, wie soll ich das sagen, dann nicht mehr verfügbar sind, ne? Mhm. Also wenn ich jetzt einen Schweinerücken habe vom bunten Bentheimer, kriege ich 10 Portionen raus. Wenn es alles ist, ist es alle. Dann kann ich es auch nicht neu kaufen in dem Moment oder dieses Wochenende. Dann fällt das halt weg. Dann kann es sein, dass die Beilagen, also die Gemüse etc., dass das Gericht in der Basis bleibt, aber dass man ein anderes Grundprodukt dann dazu nimmt, was man noch hat vom Schwein. Ne? Kann sein, dass man ein Schulterstück hat, was man noch verarbeiten kann oder ein Filetstück oder andere Teile, ne?
Und gibt es auch ein Produkt, wo du sagst, das kommt mir nicht auf den Teller? Wo du sagst, das bleibt außen vor? Oder hast du keine Scheu?
Also wir haben in den letzten Jahren festgestellt, die Scheu, die wir früher hatten, Produkte auf den Teller zu bringen. Ich sag jetzt mal wie Ragout vom Rehherz, gebratene Lammleber, Lammbauch mit Linsen oder arabisch-marokkanisch gewürzt oder sowas, aber von unseren regionalen Produkten, wo man das Gefühl hatte, mögen die Gäste das essen? Die Gäste haben uns gelehrt, dass sie das gerne essen möchten oder probieren möchten. Das war dann nur einige Portionen, mehr habe ich ja nicht. Wenn ich 2 Rehe kriege, habe ich 2 Herzen, dann habe ich dann vielleicht 4-mal Rehragout, aber ich habe es verkauft. Ne, ich habe den Versuch gemacht und die Gäste waren begeistert. Und mit der Leber genauso. Das passiert dann mal. Ja.
Wunder geschehen. Unser Podcast heißt Emsland entspannt. Wie entspannt ihr? Und wobei?
Beim Kochen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Lesen, Kochbücher wälzen. Ja, sonst habe ich ja wenig Zeit dazu. Es gibt so viele Kollegen, die Kochbücher schreiben oder dann nimmt man sich mal eins, setzt sich nachmittags hin und blättert dann mal 2. Sei es hier Kollegen aus Nordafrika, Marokko, Algerien, Tunesien oder Israel oder Spanier, Franzosen, Griechen. Also gibt es so viele Köche, die ganz tolle Ideen haben. Und dann erwische ich mich auch schon mal dabei, dass man sagt, boah, das gefällt mir, das könnte ich auch umfunktionieren mit unseren Produkten und so ähnlich auf den Teller bringen.
Mhm. Auf eurer Internetseite gibt es einen sogenannten kulinarischen Kalender. Den habe ich da entdeckt. Welche Veranstaltungen sind das so im Jahresverlauf und wie variiert das?
Wir versuchen bei unserem kulinarischen Kalender immer eine gute Mischung hinzukriegen. Wir haben gerade Anfang Oktober immer unser Entenwochenende. Das haben wir jedes Jahr. Anfang November starten wir dann schon mit unseren Gänsen. Die kriegen wir aus dem Münsterland von einem ganz tollen Hof. Die machen lustigerweise nur Gänse und Weihnachtsbäume. Das ist quasi ihr Geschäftsmodell. Und das läuft dann quasi den ganzen November. Viele fragen uns auch immer im Dezember, ob wir noch Gans essen können. Dann sagen wir mal, nee, Gans ist nur im November, passend zu Martinsgans. Und ab Dezember ist dann schon Wild dran. Das heißt Hase, Fasan, wenn es welche gibt, ist unser Wildmenü dran. Dann haben wir mehrmals im Jahr unser Topfkucker-Wochenende. Das heißt, die Gäste dürfen an diesem Wochenende auch in die Küche gehen. Da haben wir ein bisschen was aufgebaut. Die Köche kochen dann, haben ein kleines Buffet aufgebaut, kochen aber auch live. Man kann gucken, was sie da so haben. Man kann sich auch da ein Stück Fleisch dann so bestellen, wie man es gerne haben möchte. Und da haben wir immer verschiedene Themen. Jetzt Anfang des Jahres kam sehr gut an unser Topfkuckerabend mit dem Thema Frankreich, klassische französische Küche, weil Papa ja auch eine Zeit lang in Frankreich, in Paris gekocht hat. Passt das ganz gut. Und das haben wir jetzt Ende des Jahres im Dezember direkt noch einmal vor, da er so gut ankam und die Gäste wirklich gefragt haben, ob wir das nicht nochmal wiederholen können mit dem Thema. Und zwischendrin versuche ich dann noch ein paar Tastings zu machen. Das heißt Spirituosen-Tastings. Im Sommer gerne Gin, Gin Tonic, im besten Fall dann draußen auf Terrasse. Mal ein Bier-Tasting, ein kleines oder ein Tequila-Tasting, Rum-Tasting, Whisky-Tasting. Und die Tastings laufen immer unter dem Namen Tasting Unplugged, weil mein Nachbar oder unser Nachbar Dennis Niemeyer ist Musiker. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch mit der emsländischen Band Twistar. Und der kommt dann immer rübergefahren oder gelaufen mit seiner Gitarre, mit einem kleinen Verstärker und begleitet dann die Tastings mit Live-Musik. Das heißt, ich erzähle dann nur meistens ein bisschen was zu den Spirituosen, aber es soll jetzt keine Vorlesung sein. Und ich achte jetzt auch nicht drauf, dass die Leute erst sich die Spirituose ganz genau angucken, dann erstmal riechen und trinken. Das sollen alle so machen, wie sie wollen. Und dann haben sie auch bei entspannter Musik genug Zeit und im besten Fall auch ein bisschen Spaß, die Sachen dann zu probieren. Und so füllen wir dann so das ganze Jahr.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, wir haben zu danken.
Gerne.
Auf der Internetseite www.gasthof-backers.de kannst du im Genießershop Kochbücher, Spirituosen und lauter Leckereien bestellen, einen Blick auf den kulinarischen Kalender werfen und natürlich für die kleine Auszeit mit Genuss ein Hotelzimmer buchen. Auf Open Twist, mach's gut!